Die Offenbarung starten wir mit Kapitel 4, Vers 1. Ich hoffe, dass es klappt mit der Technik. Es war wichtig, wenn wir die Bibelstellen eingespielt kriegen. Ja. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach. Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das Wort nach diesem hier bezieht sich auf die drei Kapitel zuvor. Die ersten drei Kapitel der Offenbarung beschreiben das Zeitalter der Gemeinde. Unser Zeitalter. Insgesamt 19 Mal kommt das Wort Gemeinde darin vor. Das Zeitalter der Gemeinde hat, wie wir alle wissen, begonnen zu Pfingsten. Vorher war nicht das Zeitalter der Gemeinde, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und es wird abgeschlossen werden, sobald die Gemeinde vollzählig ist, mit der Entrückung der Gemeinde und mit der Auferweckung der Gläubigen. Wir haben gesehen, dass Kapitel 3 schließt mit der Aufforderung des Herrn, ihm die Tür zu öffnen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. All jenen, die dem Herrn ihre Herzenstür geöffnet haben, öffnet der Herr jetzt seine Himmelstür. Sagt, komm hier herauf, jetzt bin ich dein Gastgeber. Jetzt essen wir bei uns weiter. Geschwister, wenn wir nicht erkennen, dass es in der Bibel eine Zeit gibt vor der Gemeinde und eine Zeit nach der Gemeinde und dass jedes ihre eigene Gesetzmäßigkeit hat, dann machen wir eine große Konfusion. Und deshalb in den Kapiteln 6 bis 18, die wir heute anschauen, kommt das Wort Ekklesia, Gemeinde, nicht mehr vor, weil sie einfach nicht mehr hier ist. Aber das Leben hier unten für die Zurückgebliebenen wird weitergehen. Und in Kapitel 5 sehen wir im Himmel, wie das geschlachtete Lamm im Beisein der Ältesten das Buch mit den 7 Siegeln öffnet. Die 7 Siegel stehen für 7 Gerichte, die diese Erde treffen werden, die sogenannten Siegelgerichte. Und nach den Siegelgerichten, ich spreche heute wirklich zu Leuten, die die Offenbarung doch relativ gut kennen, kommen die 7 Posaunengerichte und nachher die 7 Zornschalengerichte. Lesen wir von Kapitel 6, als einziges dieser Gerichte, die Verse 12 bis 17. Und ich sah, als es, das Lamm, das 6. Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Der Zorn des Lammes, des geschlachteten Lammes, entlädt sich jetzt über die, die vorher ihre Herzentür verschlossen gehalten haben. Und ich denke, das ist sicher ein wesentlicher Aspekt dieser Kapitel und dieser Zeit zwischen der Entrückung der Gemeinde und der Wiederkunft Jesu. Katastrophen verschiedenster Art hat es vorher auch schon gegeben. Aber natürlich bei weitem nicht in diesem Ausmaß, wie wir es in diesem Kapitel lesen. Und vor allem haben die Menschen damals hinter diesen Warnsignalen meistens überhaupt nicht Gott vermutet, eigentlich gar nicht, sondern irgendwas andere, eine andere Ursache, etwas, was sie halt vor Augen gehabt haben. Oft sogar auch die Gläubigen, wo das eigentlich besser wissen müssen, aber es hat halt nicht in ihr Gottesbild gepasst. Geschwister, Gottes Zorn ist aber nicht der Hauptgrund für diese 7 Jahre, denn um 7 Jahre handelt es sich, wie wir hoffentlich noch sehen werden, sondern der Hauptgrund ist ein anderer. Was Gott innerlich noch viel tiefer bewegt, seit langer, langer Zeit, und weshalb das, was jetzt kommt, kommen muss, diese Frage können wir aber nur beantworten, wenn wir uns ein bisschen auskennen in die prophetischen Schriften, 65 insgesamt, vor der Offenbarung. Die Offenbarung setzt nämlich voraus, dass du weißt, was Gott bereits lange vorher prophezeit hat und was noch ausständig ist, was deshalb kommen muss. Eine Warnung deshalb: Wenn du dich nicht oder kaum beschäftigt hast mit den Propheten zuvor, dann solltest du bitte die Finger lassen von der Offenbarung, von diesem Bereich. Du trittst ja auch nicht zur Matura an, bevor du nicht zuerst eine bestimmte Ausbildung durchlaufen hast. Hoffentlich. Der Hauptgrund für diese 7 Jahre ist der: Gott braucht diese Zeit, um, nachdem die Gemeinde in trockene Tücher ist, wie man so sagt, die Braut im Hafen, auch mit seinem eigentlichen Volk, und das sind die Juden, nicht wir, ans Ziel zu kommen. Wenn das Projekt, ein eingeschobenes Projekt, wie Paulus sagt, Gemeinde abgeschlossen ist, nicht vorher, wird Gott sein altes Projekt Israel, das er unterbrochen hat, zugunsten von uns Nichtjuden, wieder aufnehmen und zu Ende führen, lehrt die Bibel. Paulus sagt Folgendes: Wenn schon ihre Verwerfung der Juden für die Nationen zum Glücksfall geworden ist, Römer 11, was wird erst ihre Wiederannahme alles bewirken? Fragezeichen. Kriegen wir das auf die Reihe, dass Gott eines Tages auf der Erde auch ohne uns Christen weitermachen kann und auch weiterkommen wird? Oder sind wir ganz anders gepolt, wenn wir es vielleicht nicht anders gehört haben? Noch mehr, dass Gott gerade durch die Juden das vervollständigen wird, was wir Nichtjuden nicht ganz hinkriegen werden. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 14, in einem Kontext, der ganz klar die Juden meint: Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Entbündet es uns jetzt von unserem Auftrag, das Evangelium zu predigen? Natürlich nicht, aber wir sollen wissen, dass der Auftrag vollendet werden wird durch die Juden. Wenn wir das nicht vor Augen haben, dann überheben wir uns. Der Prophet Daniel erklärt uns jetzt auch Gottes Plan mit Israel, die Sache mit den 7 Jahren und wieso besonders die zweite Hälfte davon so schrecklich sein muss. Das schauen wir uns jetzt kurz an, sonst haben wir keine Chance, die Offenbarung zu verstehen. Nehmen wir die andere Übersetzung, die Schlachter. Daniel 9, genau, haben wir schon da, 24 bis 27. Ich starte mit Vers 24. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen, die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Daniel erhält dieses Wort im Jahr 538 vor Christus. Die babylonische Gefangenschaft ist soeben nach 70 Jahren zu Ende gegangen. Babylon ist von den Medo-Persern erobert und der neue König Kyros lässt die Juden wieder heimziehen, wer halt will. Damit ich Israel aber geistlich da habe, wo ich es haben will, sagt Gott, dem Daniel, lässt er ihm ausrichten, wird es weitere 70 Wochen brauchen. Gemeint sind 70 Jahrwochen. 70 mal 7 Jahre, das sind 490. Noch 490 Jahre Mühe für mich und für euch. Und dann wird zwischen uns alles Palette sein, sagt Gott zu den Juden. Kleine Bemerkung, das prophetische Jahr wird berechnet zu 360 Tagen, 12 Monate zu 30 Tagen. Nur am Rande, wenn jemand das, was ich jetzt sage, will nachrechnen. In die nächsten drei Verse erfahren wir, erstens, ab wann diese 70 Jahrwochen starten, ab wann sie zu berechnen sind, und zweitens, wie sie sich inhaltsmäßig unterteilen. Vers 25. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Der Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems, von dem da die Rede ist, wurde knapp 100 Jahre später erteilt durch König Artaxerxes im 20. Regierungsjahr. Das kann man nachlesen in Nehemia 2. Ich habe da eine kleine Grafik gemacht, wenn sie da Benjamin uns vielleicht wieder einblendet, von den persischen Königen, damit ihr das ein bisschen vor Augen habt. Benjamin. Ja, vielleicht kommen sie noch. Jedenfalls, Kyros hat den Auftrag gegeben, die Erlaubnis gegeben, dass sie wieder heimziehen können. Ja, ganz oben ist der Kyros, der geht, sieht jetzt haben wir es, 559 bis 530. Im Jahr 538 hat er den Auftrag gegeben, dass sie dürfen heimgehen. Aber der Auftrag, die Stadt wieder aufzubauen, ist gegeben worden im 20. Regierungsjahr von Artaxerxes. Das ist der biblische Artaxasta, oder wie man das ausspricht. Eben, ziemlich weiter unten, von da an, in dem 20. Regierungsjahr, muss das berechnet werden. Es ist sehr wichtig, dass wir diese zweiten Daten auseinanderhalten. Kann man nachlesen im 2. Chroniker 36 und in 1. Esra 1. Der berühmte Kyros-Zylinder, der ist im Britischen Museum, also vom ersten Könige, der sie wieder hat heimgehen lassen, der hat auch andere Völker wieder repatriiert, enthält den Satz: Mögen alle Götter, die ich in ihren heiligen Städten wieder angesiedelt habe, täglich Bel und Nebo darum bitten, dass ich ein langes Leben führe. Also es war ihm wichtig, dass alle Götter ihm wohlgesonnen sind und nicht so sehr, ob die Juden jetzt wieder ihre Stadt haben mit Mauern und so, das hat ihm nicht interessiert. Und so sind die Juden damals unter Kyros wieder nach Hause gegangen, insgesamt ca. 50.000, aber bis zum 20. Regierungsjahr von Artaxerxes haben sie zumindest in Jerusalem noch gehaust, mitten in die Ruinen. Und in Nehemia 1 kann man das nachlesen. Und da sagt man, dass der Wiederaufbau Jerusalems, der beginnt mit der Stadtmauer, und der Nehemia knapp 50 Jahre gedauert hätte. Das wären dann die 49 Jahre, eben 7 mal 7. Also grob gerechnet bis zum Jahr 400 vor Christus, dann ist Jerusalem gestanden, samt Straßen und alles, was es halt braucht, Häuser und so. Und dann noch, sagt Daniel, 62 Jahrwochen, das sind 434 Jahre, bis zum Gesalbten. Und man hat ausgerechnet, dass auf den Tag genau 483 Jahre nach dem Erlass des Artaxerxes ein gewisser Jesus Christus auf einem Esel in Jerusalem eingeritten ist. Gehen wir wieder zurück, Vers 26, der erste Teil. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Weil die Juden ihren Messias verworfen haben, hat Gott sein Erziehungsprojekt mit Israel nach 7 plus 62, das macht 69 Wochen, unterbrochen. Und die 70. Woche wurde einstweilen auf Eis gelegt, wie man so sagt. Und die Juden waren fortan, wie wir wissen, nicht mehr Gottes Volk. Gott hat sie verstockt, sagt Paulus. Und ich zitiere eine Stelle aus dem Römerbrief. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rückenbeuge alle Zeit. Geschwister, wenn Gott jemanden verstockt, dann ist der richtig verstockt. Ich lese da ein Zitat von Maimonides, das ist ein großer jüdischer Gelehrter aus dem Mittelalter, Moshe ben Maimon. Der sagt Folgendes zur Prophetie vom Daniel da. Es hat uns Daniel die tiefe Wissenschaft der Zeit erklärt. Aber weil dieselbe uns verborgen ist, so haben die Weisen gesegneten Andenkens uns verboten, den Zeiten der Zukunft nachzurechnen, dieweil sich die gemeinen Leute daran ärgern und etwa in Irrtum geraten könnten, wenn sie einsehen, dass die Zeiten vorüber sind und er, der Messias, ist noch nicht gekommen. Deswegen sagen die Weisen gesegneten Andenkens, der Geist müsse denjenigen zerspringen, welche die Zeiten ausrechnen, weil sie dem Volk Ärgernis geben. Deshalb haben die Weisen wieder solche gebetet, dass ihr Gemüt zerberschen und ihre Rechnung zu nichts werden möge. Ja, lesen wir weiter. Einen zweiten Vers von, zweiten Teil von Vers 26. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Jerusalem und der Tempel, wissen wir, sind zerstört worden im Jahr 70 nach Christus durch die Römer. Das römische Großreich war damals von Portugal über England bis Griechenland im Marsch. Also nicht das heutige Italien, sondern war größer. Und wer nun das Buch Daniel kennt, Hauptsache Kapitel 2, der weiß, dass bei der Wiederkunft Jesu in etwa die gleichen Machtverhältnisse herrschen werden, wie schon damals bei seiner ersten Ankunft. Und es ist interessant in diesem Zusammenhang, dass Gott nach dem Zweiten Weltkrieg den Mächtigen dieser Welt ins Herz geben, erstens mal nicht nur den Staat Israel wieder ins Leben zu rufen, fast 1900 Jahre, sondern auch diese Sehnsucht nach dem alten römischen Reich, das ja im 5. Jahrhundert untergegangen ist, ist wieder aufgeflammt und hat im Jahr 1957, weiß ich noch, weil ich geboren bin, zu den römischen Verträgen geführt, die sogenannte EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, wo dann daraus die EU geworden ist. Also wir sind noch nicht da, wo wir sein werden, aber die Voraussetzungen sind schon mal gegeben. Und jetzt da interessant, da ist wichtig, dass man genau liest. Demselben Volk also, das Jerusalem zerstört hat, ja, 70 nach Christus, wird der zukünftige Fürst entstammen. Und wer der zukünftige Fürst ist, das weiß man, wenn man Daniel 11 und Daniel 12 liest, das ist nicht anders, niemand anders als der kommende Antichrist. Und wenn der einmal da sein wird, dann gibt es Krieg bis zum Ende. Fest beschlossene Verwüstung. Vers 27 ist ein langer Ausflug, aber lohnt sich. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Er, das ist dieser zukünftige Fürst, und mit den vielen ist sicher Israel gemeint als Staat. Bündnisse werden abgeschlossen von Regierungen und nicht von irgendwelchen Einzelpersonen. Also Israel wird mit dem Antichristen einen 7-Jahres-Vertrag abschließen, von dem es sich Frieden und Sicherheit verspricht. Auch der Prophet Jesaja, in Kapitel 28, prophezeit diesen Bund. Darum hört das Wort des Herrn, ab Vers 14. Ihr Spötter, die über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem ist. Weil ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und im Betrug uns geborgen. Darum so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aus Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Paulus übersetzt anders, der wird nicht zustanden. Ich denke, das ist die bessere Übersetzung. Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Der Hagel wird eure Lügenzuflucht wegreißen und die Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen. Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden. Und in der Mitte der Woche wird er, sagt Vers 27, wieder zurückgehen zum Daniel, Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen und neben den Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Also noch 3,5 Jahren wird der Antichrist den Bund mit Israel brechen. In Daniel 11 heißt es, auch in das Land der Zierde wird er eindringen. Letzte Frage, wieso muss der Antichrist diesen Bund mit Israel brechen? Das ist ja kein Betriebsunfall, da ist ja Gottes Plan dahinter. Und jetzt wird es wichtig. Hört jetzt gut zu. In Kapitel 12 erhält Daniel die Antwort. In Vers 6, Daniel 12, in Vers 6 ist die Frage, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Und in Vers 7, die Antwort, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Die 3,5 Zeiten, eine Zeit, zwei Zeiten, anderthalbe, das ist für unsere Ohren ein bisschen seltsamer Ausdruck, begegnet uns auch in der Offenbarung später. Natürlich, Offenbarung ist Daniel, das kann man nicht trennen. Und das sind die bereits bekannten 3,5 Jahre. Die Bibel braucht insgesamt 4 verschiedene Ausdrücke, um keinen Zweifel daran zu lassen, dass das echt so meint, für diese 3,5 Jahre. Das ist die halbe Woche, 1260 Tage, 42 Monate und das, was ich gerade vorgelesen habe. Auf was ich hinaus will, hoch bitte gut zu, ist die zweite Hälfte von Vers 7. Wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, darauf läuft der Plan Gottes hinaus, darum geht es Gott und der Zweck dieser Zeit der Bedrängnis für Jakob, wie diese Zeit auch genannt wird, besteht darin, die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes zu vollenden. Geschwister, die Juden haben in den letzten 2000 Jahren viel mitgemacht. Ihre eigene Kraft ist aber nach wie vor ungebrochen. Am Ende der großen Trübsal, aber wird sie endgültig und für immer gebrochen sein. Es war einmal ein Mann namens Jakob. Dem ist es viele Jahre gelungen, sich durch seine eigene Schlauheit immer wieder durchzuwursteln. Bis er in eine Situation kommt, wo er nicht mehr weiß, aus noch ein. Esau kommt ihm entgegen mit 400 Mann. Ihr kennt die Geschichte in jeder Nacht, allein am Fluss Jabok ringt plötzlich ein Mann mit ihm. Dieser Mann, nach langem Gemenge, sieht, dass er diesen Jakob unmöglich überwältigen kann. Und so renkt er ihm schließlich ein Hüftgelenk aus. Und in diesem Moment geht Jakob durch den Kopf, das ist ja Gott, der mit mir ringt. Und der Mann sagt, lass mich los, deine Morgenröte ist aufgegangen. ich lasse dich nicht los, bis du mich nicht gesegnet hast, sagt Jakob. Der Herr fragt ihn, wie heißt du? Er antwortet Jakob. Jakob heißt Betrüger. Bald das Wort raus ist, sagt Gott zu ihm, nicht mehr Jakob soll der Name heißen, sondern Israel, Kämpfer Gottes. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, Angesicht Gottes, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorüberkam und er hinkte an seiner Hüfte. Er hinkte für den Rest seines Lebens, aber er hieß jetzt Israel und von jetzt an war er für Gott brauchbar. Ist es nicht auch unsere Geschichte? Die Frage geht an jeden. Hinkst du schon oder gehst du noch? Geschwister, das war jetzt ein langer Ausflug, aber jetzt, wo wir das Wieso haben für diese 7 schlimmen und zugleich auch segensreichen Jahre, wie man sehen wird, können wir uns mit dem Wie befassen. Wir durchwandern jetzt diese 13 Kapitel in der Offenbarung relativ zügig. Fast der Gemeinde Wiesen jetzt. Offenbarung 6, die ersten 2 Verse. Und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegel öffnete und hörte eins von den 4 lebendigen Wesen, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm! Und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und der zog aus, siegend und um zu siegen. Jesus ist in diesem Bild das Lamm. Die 4 lebendigen Wesen sind die, die rings um den Thron, haben wir schon gesehen, in diesem Kapitel stehen, und Tag und Nacht nicht aufhören, Gott zu loben. Und eines von diesen lebendigen Wesen gibt, im Auftrag des Lammes wohlgemerkt, dem Antichristen, um den geht es hier, den Befehl loszuziehen. Das weiße Pferd kennzeichnet den Ohnführer. Und dieser Antichrist zieht jetzt los, siegend und um zu siegen. Also er ist hier noch nicht auf dem Höhepunkt seiner Macht. Das ist das erste Siegel, das Siegel 2 bis 5, was der Antichrist so mit sich bringen wird in seinem Gefolge. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, könnt ihr selber nachlesen. Und Siegel 6 habe ich schon am Anfang vorgelesen, also die Panik der Menschen angesichts der gewaltigen Veränderungen, die jetzt passieren werden, vor allem oben eben am Firmament. Kapitel 7 zeigt uns, dass Gott aber immer noch Rettung anbietet. Es ist jetzt allerdings viel schwieriger, ihm zu gehorchen, als vorher während unserer Zeit. Jetzt muss jeder, der zum Glauben kommt, muss rechnen, dass er für sein Leben lassen muss. Wir lesen die Verse 3 bis 4. Sagt der Engel, also praktisch zeitgleich mit dem Antichristen, bevor jetzt das alles losgeht, schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Stämme Israels. Und in den folgenden Versen, wir lesen das jetzt nicht vor, werden die 12 Stämme Israels aufgezählt. Aus jedem Stamm werden von Gott her 12.000 Knechte versiegelt. Und das Resultat dieser 144.000, nennen wir es mal, jüdische Evangelisten auf der ganzen Welt, die Juden sind ja überall, sehen wir eine große Menge von erretteten Menschen, die niemand zählen kann, aus jeder Nation und aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen. Ich lese vor Vers 13. wer sind diese und woher sind sie gekommen? Sie kommen aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Wir sehen eine große Verfolgung, aber wir sehen auch eine große Erweckung unter den Menschen. Kapitel 8 und 9 beschreiben dann die Posaunengerichte. Sparen wir uns jetzt, könnt ihr selber nachlesen und darüber fantasieren, was das jetzt ausschaut, ob das jetzt Panzer sind oder Skorpione. Und Kapitel 10 ist auch ein Kapitel, das wir uns schenken. Das ist ein Übergangskapitel, wo Johannes ein neues Buch erhält, das er jetzt aufessen muss. Könnt ihr auch selber nachlesen. Wir schauen uns aber Kapitel 11 an. Kapitel 11 ist nämlich der Beleg dafür, dass die Musik während dieser Zeit in Jerusalem spielt und sonst nirgends. Ich lese die ersten zwei Verse. Und es wurde mir ein Rohr, gleich einem Stab, gegeben und gesagt: Steh auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. 42 Monate, das ist die zweite Hälfte dieser 7 Jahre, wird die heilige Stadt Jerusalem von den Nationen zertreten werden. Während der ersten Hälfte, die ersten 3,5 Jahre, hingegen, solange noch Frieden herrscht in Israel, solange der Antichrist sein Bund hält, werden von Jerusalem aus 2 vollmächtige Propheten weissagen. Lest die Verse 3 bis 8. Und ich werde meinen 2 Zeugen Vollmacht geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Das ist der Bezug zu Sacharja 4. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Also wir sehen Jerusalem einerseits, Vers 2, die heilige Stadt, weil sie von Gott erwählt ist, andererseits zu diesem Zeitpunkt alles andere als heilig. Kapitel 12 ist auch wichtig, sehr wichtig, handelt von einer Frau, Israel, die Ehefrau Jahwes im Alten Testament, und von Drachen. Manche, die behaupten, dass Gott mit Israel nichts Spezielles mehr vorhat, das Stadt Israel gibt es einen Zufall, eine Laune der Geschichte, sorgen diese Frau versinnbildlich die Kirche. Urteilt selbst. Vers 1 plus 2. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Die Sonne, der Mond und die 12 Sterne, wenn wir das Alte Testament kennen, 1. Mose 37, der Traum des Josef, symbolisieren Jakob, seine Frau Rahel und seine 12 Söhne. Und diese Frau ist schwanger und schreit und soll gebären. Geschwister, nicht die Gemeinde hat Jesus geboren, sondern eher umgekehrt, wenn wir an Pfingsten denken, sondern Israel hat Jesus geboren. Paulus sagt in Römer 9, Vers 5, dem Fleisch nach, wissen wir ja, stammt Jesus aus den Juden. Lese die Verse 3 bis 5. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte, und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Hier haben wir immer im Zeitraffer natürlich das Leben Jesu auf der Erde. Und zur Zeit Jesu gab es wirklich in Israel eine auffällige, starke Aktivität der Dämonen. Man liest in den Evangelien viel mehr davon als vorher oder auch nachher in der Bibel. Vers 4 erinnert natürlich an den Kindermord zu Bethlehem. Aber es gelingt ihnen nicht, das vom Drachen angefeindete Kind wird entrückt zu Gottes Thron. Vers 6. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Ab Vers 6 jetzt sehen wir Israel, wir sehen, wie die Prophetie Sprünge macht, in der zweiten Hälfte der Trübsal, nachdem der Antichrist den Bund gebrochen hat. Und ausgelöst wird dieser Wechsel durch eine Szene im Himmel. Da lesen wir jetzt nicht, könnt ihr selber nachlesen, ich habe es ja präsent auch. Der Drache, der was bis dahin freien Zutritt hat gehabt und Tag und Nacht die Gläubigen verklagt hat, wird auf die Erde geworfen und er gibt, wie wir im nächsten Kapitel dann sehen werden, seine gesamte Macht den Antichristen. Lesen wir noch die Verse 12 bis 16. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten, also ist der Ausdruck für zwei Zeiten, und eine halbe Zeit, das ist ein hebräischer Ausdruck, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Leute, die sich im Alten Testament besser auskennen, als ich zum Beispiel, sagen, dass Jordanien, das Land neben Israel, Wüste und Felsen im Wesentlichen, als einziges Land in der Gegend nicht unter dem Einflussbereich des Antichristen sein wird. Das ist ein Werk Gottes. Und die Felsenstadt Petra soll angeblich der Ort sein, wo die Juden hinfliehen. Natürlich nicht alle, sondern nur die, das Wort Jesu im Ohr haben. Was hat Jesus gesagt? Jesus sagt in Matthäus 24, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Da wissen sie, jetzt kommt diese Zeit. Kapitel 13 beschreibt den Antichristen auf dem Höhepunkt seiner Macht, die letzten 3,5 Jahre. Wie gesagt, wir lesen da ein paar Verse, die Verse 4 bis 8. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier, das ist Antichrist, die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redet. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnet seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lammes, im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Es wird noch ein anderer Mensch auftreten, ein zweiter, der tut große Zeichen. Er steht im Dienst des Antichristen und auch er wird als Tier bezeichnet. Der sogenannte falsche Prophet wird er genannt. Vers 16 und 17. Und er, dieses Tier, der zweite Tier, bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre Hand, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Früher habe ich bei diesem Mahlzeichen, ich rede zu mir persönlich, an einen Chip gedacht, der den Menschen implantiert ist, irgendwie naheliegend anhand der technischen Gegebenheiten, die was heint sein. Ich denke aber mittlerweile, das hier verwendete Wort deutet wohl eher auf einen Stempel hin, eine Tätowierung. So wie es im Dritten Reich, die SS hat auch unter der Achselhöhle die Blutgruppe eintätowiert gehabt. Und der Antichrist, der legt Wert auf Anbetung. Und jeder, der dieses Zeichen eben annimmt, an einer deutlich sichtbaren Stelle würde sich offen zum Antichristen bekennen. Kapitel 14, lesen wir die Verse 9, zweiten Teil bis Vers 11. Sagt der Engel, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Da denke ich, braucht man nicht viel zu sagen, kommentiert sich von selbst. Danke, Herr Jesus, dass wir durch diese Zeit diese große Versuchung nicht durch müssen. In Kapitel 15 und 16 werden dann die sieben Zornschalen ausgegossen. Lesen wir die sechste Schale, was die enthält, lesen wir vor, weil da steht der Vers, den sogar die Ungläubigen kennen. Kapitel 16, die Verse 13 bis 16. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Und der versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Also diese satanische Dreieinigkeit wird die Könige des ganzen Erdkreises verführen, gegen Israel in den Krieg zu ziehen. Und die Truppen versammeln sich in Armageddon. Das ist der menschliche Blickwinkel. Ich lese einen kommenden göttlichen Blickwinkel vor. Da steht beim Propheten Joel, die Verse Kapitel 4, die Verse 1 und 2 und 12 bis 14. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln, sie ins Tal Josaphat hinabführen. Da ist Armageddon. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Und ab Vers 12. Die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll. Die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Wie diese Geschichte ausgeht, könnt ihr nachlesen in den Propheten vom Alten Testament natürlich. Ich empfehle den Propheten Sacharja Kapitel 12. Wenn du wissen willst, was da läuft und wie wichtig das für Gott ist, lese Sacharja 12 oder auch 13 und 14. Und wenn du sentimental bist, dass du gern weinst, die Geschichte Jesu mit seinen Brüdern, er empfindet das noch viel tiefer als sein Paulus im Römerbrief. Wie neu in das geht. Dann lest die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Josef, da glaubt er, ist was Besonderes. Aber seine Brüder haben gesagt, nein, du bist überhaupt nichts Besonderes. Lest diese Geschichte. Der Stress, den er ihnen zumutet. Und wie er sich dann ihnen doch zu erkennen gibt. Und das beschreibt Sacharja mit anderen Worten, wie ihnen die Augen von Gott, wenn ein Moment da ist, die Augen aufgehen und werden sie rufen werden. Kapitel 17 und 18 handelt von einer anderen Frau. Die zweite, die uns begegnet in Offenbarung, die schauen wir uns jetzt nicht an. Es ist keine einfache Frau, sondern es ist ein Sinnbild für eine Gemeinde, die ursprünglich einer Beziehung gestanden ist zu Gott, die aber abgefallen ist, die sich vermischt hat mit dem Heidentum. Diese Frau, eine Hure, sitzt auf einem Tier, es ist die weltliche Macht, aber sie wird jetzt gerichtet, und zwar genau von der weltlichen Macht, auf der sie lange drauf gesessen ist. Sparen wir uns jetzt. Jetzt habt ihr mir lange genug zugehört und jetzt gibt es noch einen Bonus, eine Zugabe. Ich möchte mir nicht nachsagen lassen, ich war der erste Prediger auf der Kanzel, der eine Predigt gehalten hat, die mit unserer Realität überhaupt nichts zu tun hat. Was interessiert mich Gottes Plan mit Israel, könnte man sagen. Deshalb lesen wir uns jetzt noch eine Szene, die spielt zwar im Himmel, aber ist ja gleich, denke ich, wenn wir dabei sind, dann ist ja gut. Bevor Jesus sich aufmacht, um wiederzukommen, Kapitel 19, die Verse 6 bis 9. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und ein Rauschen vieler Wasser. Und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und dir wurde gegeben, dass es sich kleide in feine Leinwand glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe. Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Hier haben wir die dritte Frau der Offenbarung. Das Weib des Lammes ist in meiner Übersetzung. Eigentlich kennen wir diese Frau schon aus den ersten drei Kapitel. Dort aber trägt sie einen anderen Namen. Sie heißt dort Ekklesia, die Herausgerufene, weil sie noch umgeben ist von vielen Ungläubigen und einige haben sich rausrufen lassen. Deshalb ist das die Ekklesia, Gemeinde. Jetzt aber heißt sie nicht mehr Ekklesia, sondern Gyne, das heißt Braut. Die Braut hat sich bereit gemacht. Und wenn jemand fragt, ja, wo war sie bis jetzt, die ganzen Kapitel hindurch? Was? Sie hat sich bereit gemacht. Oder eigentlich, müsste man besser sagen eigentlich, sie wurde bereit gemacht. Geschwister, wenn wir entrückt werden oder auferweckt werden bei der Entrückung, dann erhalten wir zwar alle den neuen Leib, aber im Anschluss daran, das vergessen wir oft, muss jeder vor uns, vor dem Richterstuhl Christi, erscheinen. Und Paulus sagt im 1. Korintherbrief, das Feuer wird erweisen, was von unseren Werken, die wir hier vollbracht haben, Gold, Silber und kostbare Steine ist und was Holz, Streu und Stroh. Das ist ein Prozess. Ich weiß nicht, ob er schmerzhaft ist für uns. Ich denke schon, dass er schmerzhaft sein wird, wenn alles vor Augen hat, was man verbockt hat. Aber der Prozess geht auch zu Ende. Paulus sagt, bei manchen bleibt nicht viel übrig, aber sie werden gerettet wie durchs Feuer hindurch gerettet. Und dann geht die Party los.